Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Finanzcoach im Februar 2026. Unser neues Webinar, Sicher durch 2026, Ihr Fahrplan für moderne Krisenvorsorge, hat alle bisherigen Teilnehmerrekorde bei uns gebrochen. Wir waren über Nacht ausverkauft und auch den zweiten Termin, der hat noch eine lange Nachrückerliste hinterlassen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer von gestern waren außerdem so positiv, dass wir beschlossen haben, das Webinar am 4.2.26 um 20 Uhr noch einmal anzubieten. Sichern Sie sich hier rasch Ihren Platz. Infos zu diesem Webinar und zu weiteren finden Sie auf unserer Homepage. Wir grüßen Sie schon einmal aus dem winterlichen Westerstede, Ihre Stefanie
und Markus Kühn.
Ja, und dann starten wir gleich mitten rein in die Märkte im Februar und beginnen mit den Zins- und Aktienmärkten. Markus, was ist da denn eigentlich los?
Ja, die ersten Wochen 2026 liefern ein ungewohntes Bild, kann man sagen. Nicht Aktien, sondern Zinsen, Währungen und Rohstoffe geben hier den Takt vor. Im Hintergrund steht ein Thema, das Anleger gerne verdrängen, die Tragfähigkeit staatlicher Schulden. Die USA sind dabei der größte Spieler. Die US-Staatsverschuldung liegt bei 38,7 Billionen US-Dollar. Bis 2030 werden rund 53 Billionen Dollar in Aussicht gestellt. In so einem Umfeld wird die Frage zentral, zu welchem Zins neue Schulden aufgenommen werden können und ob Anleger dafür ausreichend kompensiert werden. Genau hier liegt der Konflikt. Anleger wollen einen Risiko- und Inflationsausgleich. Staaten wollen tragfähige Zinslasten. Entsprechend ist der politische Anreiz, Inflation über dem Kreditzins zu halten. Man spricht auch von finanzieller Repression, um Schulden real zu entwerten. Japan wirkt dabei wie ein Frühwarnsystem. Der jüngste Renditesprung am langen Ende, also bei den 30-jährigen Staatsanleihen, die zeitweise nahe 3,9% lagen, zeigt, wie schnell Märkte bei hoher Schuldenquote nervös werden. Japans Staatsverschuldung hat das 2,4-fache der jährlichen Wirtschaftsleistung erreicht, was ernsthafte Sorgen über eine drohende Zahlungsunfähigkeit schürt. Gleichzeitig wird der Yen-Carry-Trade, also Short in Yen gehen und Long in US-Assets, anfälliger, wenn sich Zinsdifferenzen verringern und der Yen aufwertet. Rückkopplungen können dann abrupt werden. Aber auch der US-Dollar und US-Anleihen reagieren auf Trumps Eskapaden, seien es neue Zollankündigungen, das Rütteln an der Vertrauenswürdigkeit der US-Notenbank Fed oder seine Abschiebepolitik.
Anleihen liefern in diesem Umfeld nicht mehr den klassischen Portfolioschutz. Sprunghaft steigende Langfristzinsen und damit Kursverluste bei den Anleihen sind zunehmend ein Risiko. Der Anleihemarkt ist mittlerweile nicht nur Zinsbarometer, sondern politischer Stressindikator. Schauen wir uns auch die Aktienmärkte an. Der S&P 500 markiert auch zuletzt neue Hochs. Auffallend ist dabei aber, dass Grundstoffe und Energie im Jahresverlauf vorne liegen, während Tech, Versorger, Kommunikationswerte und Finanzwerte hinterherlaufen. Die wichtigste Stellschraube bleibt die Rendite von US-Staatsanleihen. Steigende Langfristzinsen sind ein klassischer Belastungsfaktor für die Bewertung von Unternehmen. Umgekehrt gilt, stabilisieren sich die Renditen, kann das Risikosentiment rasch zurückkehren. Auffällig ist, dass sich der Markt weiterhin kurzfristig stark an Trumps Zollankündigung abarbeitet und eine zunehmende Weg vom Dollar hin zu Nicht-US-Sachwerten Mentalität Einzug bei den Investoren zu halten scheint. Dieses aktuelle Debasement-Szenario, so nennt man das, das stille Abschiednehmen von US-Werten, zeigt sich zuletzt in Goldrekorden und Schwellenländerbooms.
Ja, und in den nächsten Wochen dürfte der Fokus stark auf den Ergebnissen der Quartalsberichte 4 2025 und insbesondere der großen US-Technologiewerte liegen. Gestern standen hier enttäuschende Zahlen von Microsoft starken Prognosen von Meta gegenüber. Der Markt braucht Bestätigung, dass Gewinne und Cashflows die Erwartungen weiterhin tragen. Insbesondere, wenn der Leitzins durch die Fed nicht gesenkt wird. Bei über 5% Realwachstum und einem inflationären Umfeld, getrieben durch Rohstoffpreise und Dollarschwäche, ließe sich eine Zinssenkung sachlich kaum rechtfertigen, sondern wäre vor allem politisch motiviert. In ihrer Sitzung gestern hat die FED daher den Leitzins auch bei 3,5 bis 3,75% belassen. Der DAX hat sich nach einem guten Jahresstart und anschließendem deutlichen Einbruch aufgrund Donald Trumps Grönland-Zolldrohung wieder etwas gefangen. Bis zur wichtigen 200-Tage-Linie sind es noch rund 3,5%. Aufgrund enttäuschender Zahlen und Ausblicke des DAX-Schwergewichts SAP ist der DAX heute schwach gestartet und befindet sich mit rund 24.650 Punkten auf dem Niveau vom Juli 2025.
Ja, und die Charts können Sie wie immer in der Printausgabe des Newsletters nachsehen. Beim Öl haben wir auch eine neue Entwicklung in diesem Jahr. Öl der Sorte WTI notiert jetzt deutlich über 60 US-Dollar wieder, nämlich bei 64,2 US-Dollar. Ein Preis, der für viele US-Fracking-Produzenten als Wirtschaftlichkeitsschwelle gilt. Die OPEC fährt eine Politik der ruhigen Hand und weitet die Produktion kurzfristig nicht aus. Gleichzeitig bleibt der Markt unsicher, ob 2026 ein Überangebot oder bei geopolitischen Störungen doch wieder Engpässe dominieren. Die verstärkte US-Militärpräsenz im Nahen Osten schürt am Ölmarkt Sorgen vor Versorgungsengpässen aus dem Iran und treibt die geopolitische Risikoprämie für Rohöl weiter an. Aus technischer Sicht wäre aufgrund des Überschreitens der 200-Tage-Linie ein Anstieg bis zunächst 70 US-Dollar möglich, ein Preis, den die Sorte Brentöl fast erreicht hat. In diesem Jahr ist WTI-Öl schon 12% teurer geworden. Ja, und noch teurer wurde das Gold.
Ja, Gold hat am 27.01.2026 erstmals die 5000 US-Dollar-Marke überschritten und profitiert im aktuellen Umfeld gleich doppelt. Zum einen als Vertrauensanker bei eben den fiskalischen Sorgen und als Währungsgegenpol, wenn der US-Dollar schwächer wird. Das Narrativ Debasement Trade, also raus aus Staatsanleihen, rein in werthaltige Alternativen, gewinnt sicher an Zugkraft, gerade bei größeren Vermögen, institutionellen Anlegern und langfristig orientierten Investoren, die politische Risiken nicht mitfinanzieren wollen. Year to date hat der Goldpreis, der aktuell bei 5.525 US-Dollar steht, schon 27,5% zugelegt. Nach der kräftigen Bewegung der letzten 12 Monate sind Zwischenkonsolidierungen aber jederzeit möglich. Saisonal kann der Februar zudem ein Monat sein, in dem ein Anstieg zumindest temporär ins Stocken gerät. Gold bleibt weiterhin aber ein Baustein, wenn das Vertrauen in die Staatsanleihen bröckelt. Noch stärker profitiert zuletzt Silber, das über 100 US-Dollar und mittlerweile auf 116,8 US-Dollar kletterte und year-to-date 60,5% zulegt. Die riesigen grünen Monatskerzen im Januar 2026 zeigen, wie außerordentlich stark die Ausbrüche bei Gold und Silber im Verhältnis zur langfristigen Entwicklung seit 1985 war. Ein gesunder Chart sieht anders aus und wie Steffi schon sagte, können Sie diese Charts in unserer Printversion sich anschauen.
Bei den Kryptowerten bleibt das Umfeld zweigeteilt. Auf der einen Seite sind Kryptoassets stark vom Risikosentiment Risk-On abhängig. Auf der anderen Seite können Währungs- und Vertrauensfragen, Staatsfinanzen, Geldpolitik mittelfristig unterstützend wirken. Der Crypto Fear and Greed Index steht zurzeit auf Angst und hat sich damit seit letzter Woche von extremer Angst leicht verbessert. Extreme Angst am Markt kann nach der Logik des Indikators ein Anzeichen für eine übersteigerte Besorgnis der Anleger sein und somit eine attraktive Kaufgelegenheit signalisieren. Dass die traditionelle Wall Street Kryptowerte mittlerweile als etablierte Anlageklasse akzeptiert, zeigt die große Bank Morgan Stanley. Sie bringt unter neuer Leitung eigene ETFs auf Bitcoin, Solana, Ethereum auf den Markt. Darüber hinaus stuft sie Bitcoin als digitales Gold ein und erlaubt es für alle Vermögensverwaltungskunden. Morgan Stanley verwaltet rund 9,3 Billionen US-Dollar. Auch wenn es hier im Norden noch sehr tief verschneit ist, starten wir nächste Woche am 3.2. mit unserem Frühlingskurs Finanzen im Griff. Wir freuen uns schon sehr auf unsere bunte Truppe. Wenn Sie noch nicht sicher sind, ob der Kurs etwas für Sie ist, geben Sie uns gerne Bescheid, dann können wir das besprechen. Lesen können Sie auch etwas Neues von uns. Es ist die 6. Auflage von Alles über Aktien erschienen bei Stiftung Warentest, wie unsere meisten Bücher. Sie können das Buch in jedem Handel erwerben oder bei uns mit Signatur und portofrei. Als großes Thema möchten wir heute nochmal mit Ihnen über offene Immobilienfonds sprechen. Es gibt neue Diskussionen dort am Markt und wir haben uns ja schon öfters kritisch zu offenen Immobilienfonds geäußert. Die Zeiten, in denen offene Immobilienfonds als Betongold mit eingebauter Wertgarantie und täglicher Verfügbarkeit galten, sind schon seit der Finanzkrise vorbei. Aktuell steht die Branche jedoch erneut unter erheblichem Druck. Die aktuelle Problematik entsteht durch drei Punkte. Erstens den Zinsanstieg. Höhere Zinsen machen alternative Anlagen wie Anleihen attraktiver. Gleichzeitig sinken die Immobilienwerte, da Käufer höhere Renditen fordern. Zweitens Abwertungen. Große Fonds wie zuletzt der Unimmo Wohnen ZBI oder der Wertgrund Wohnselect D mussten ihre Anteilspreise massiv nach unten korrigieren. Teilweise kam es zu Tagesverlusten im zweistelligen Prozentbereich. Und drittens Liquiditätsengpässe. Wenn zu viele Anleger gleichzeitig aussteigen wollen, geht dem Fonds das Bargeld aus. Die Folge: Fonds müssen Anteilsrücknahmen aussetzen oder schließen und Immobilien unter Zeitdruck und damit oft unter Wert verkaufen. Aktuell hat der Wertgrund Wohnselect die Rücknahme der Anteile ausgesetzt. Wir empfehlen Ihnen dringend zu prüfen, ob Sie offene Immobilienfonds in Ihrem Depot besitzen. Wenn ja, vergleichen Sie zunächst den Kurs der Fondsgesellschaft mit dem Kurs, der Ihnen heute beispielsweise an der Börse Hamburg gezahlt würde. Je größer der Unterschied, umso eher besteht ein Problem. Ein deutlich niedrigerer Börsenkurs an der Börse lässt sich folgendermaßen interpretieren. Die Anleger glauben offenbar, dass der wahre Wert der Immobilien geringer ist als von der Fondsgesellschaft ausgegeben. Kein gutes Zeichen. Wenn Sie Ihren offenen Immobilienfonds loswerden möchten, können Sie ihn über eine Börse jederzeit zu dem dort gehandelten Preis verkaufen. Ihr Vorteil: Sie wissen, was Sie bekommen. Achtung, setzen Sie ein Limit. Wenn Sie die Fondsanteile über die Fondsgesellschaft zurückgeben möchten, gelten Fristen. Seit der Reform des Kapitalanlagegesetzbuches im Jahr 2013 sind offene Immobilienfonds nicht mehr täglich verfügbar. Für alle Neuanlagen gelten daher strikte Regeln. Eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten, Sie müssen die Anteile also mindestens 2 Jahre im Depot behalten, und eine Rückgabefrist von 12 Monaten. Wenn Sie verkaufen möchten, müssen Sie dies 1 Jahr im Voraus unwiderruflich ankündigen. Wichtig dabei ist zu wissen: Da der Rücknahmepreis erst am Ende der einjährigen Kündigungsfrist festgestellt wird, tragen Sie das volle Risiko für eventuelle Abwertungen, die während dieser Wartezeit eintreten. Doch es gibt einen Joker für Altanleger. Falls Sie Ihre Anteile bereits vor dem 22. Juli 2013 erworben haben, genießen Sie einen entscheidenden Vorteil durch den sogenannten Bestandsschutz. Sie haben einen Freibetrag von 30.000 Euro. Sie können pro Kalenderhalbjahr Anteil im Werte von bis zu 30.000 Euro ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist direkt an die Fondsgesellschaft zum aktuellen Kurs der Gesellschaft zurückgeben. Unser Fazit: Offene Immobilienfonds sind aus unserer Sicht keine gute Anlageform. Sofern Sie Anteile in Ihrem Depot halten, empfehlen wir die Prüfung, ob es sich um Altanteile handelt. Wenn ja, kann sofort oder in Tranchen verkauft werden. Bei Anteilen, die nach dem Stichtag gekauft wurden, empfehlen wir die Prüfung des Ausstiegs über eine Börse. In Kühnscher Sachen haben wir 3 Anmerkungen. Einmal Terminvereinbarung für Mandantinnen. Wir bitten Sie herzlich um eine rechtzeitige Terminvereinbarung und frühzeitige Zusendung von Unterlagen. Für neue Mandanten, zweitens, gilt weiterhin, dass wir aufgrund der guten Erreichbarkeit für Bestandsmandanten, die wir gerne sichern möchten, nicht unbegrenzt neue Mandantinnen aufnehmen. Lediglich die Kursteilnehmer von Finanzen im Griff erhalten auch kurzfristiger einen Termin. Sie können mich im TV sehen. Zum einen war ich im Tagesgespräch bei ARD Alpha, BR2 auch im Radio zu hören, zum Thema Gold und Silber so teuer wie nie. Tangiert Sie das? Die einstündige Sendung ist in der ARD Mediathek hinterlegt. Und am 5.2.26 werde ich bei NTV den Zinsentscheid der EZB voraussichtlich gegen 17 Uhr in der Telebörse kommentieren.
Gut, und dann kommen wir zu einem anderen Thema. Die indonesische Börse hat binnen kurzer Zeit 2-stellige Verluste hinnehmen müssen. Was war der Grund? Denn an sich laufen die Börsen ja recht gut. Doch ein Markt bricht plötzlich zweistellig binnen zwei Tagen ein. Was ist denn da passiert in Indonesien? Nun, der Einbruch indonesischer Aktien in dieser Woche war so stark, dass der Handel in Jakarta kurzzeitig ausgesetzt wurde. Während große geopolitische Krisen oder schlechte Unternehmenszahlen normalerweise die Auslöser solcher Rückgänge sind, ist dieses Mal der Hauptgrund folgender. Der Indexanbieter MSCI hat überraschend alle Indexanpassungen für indonesische Aktien eingefroren. Als Grund wird dort genannt, dass es erhebliche Zweifel an der Investierbarkeit gibt, da zu viele Anteile großer Unternehmen bei zu wenigen Eigentümern liegen. MSCI droht Indonesien vom Status eines Schwellenlandes, also eines Emerging Markets, auf den eines Frontier Markets herabzustufen. Damit würden dann alle indonesischen Aktien aus MSCI Emerging Market ETFs rausfliegen. Solche Meldungen können natürlich auch Kaufgelegenheiten sein. Die indonesische Börse war vorher sehr stark gestiegen, ungefähr 50% seit April 2025. Vor allem aber zeigen solche Entwicklungen, dass Anlagen in den Schwellenländern volatil, also schwankungsreich sind oder sein können. Sie zeigen auch, dass sehr steile Anstiege in Märkten gerne abrupt enden. Das Bild einer Treppe symbolisiert den Aufwärtstrend. Abwärts geht es dann wie ein Fahrstuhl. Und dass wir an der Börse immer mit Irritationen rechnen müssen, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten, das ist nun mal Börse, nicht nur in Indonesien.
Und zu guter Letzt unsere Rubrik Das finden wir gut, heute mit dem Titel Ehrlich wert am längsten. Kürzlich habe ich die Buchpakete für unsere Teilnehmer von Finanzen im Griff beim örtlichen Hermes-Paketdienst abgegeben. Der Hermes-Paketdienst ist in einem Kiosk, wir sagen gern auch Späti, integriert. Ich habe meinen riesigen Stapel abgestellt, bezahlt, bin dann gegangen, es hat geschneit, ich wollte noch ein Paket persönlich abgeben und war in Eile. Dabei ist mir ein 50-Euro-Schein runtergefallen, was ich aber natürlich nicht bemerkt habe. Als ich dann später nach Hause kam, erzählte Markus, dass er Besuch von dem Kioskmitarbeiter hatte, der den 50-Euro-Schein zurückgebracht hat. Er hat also nicht nur den Schein aufgesammelt, sondern geschaltet, dass auf den Paketen meine Adresse steht und ist dann extra bei uns vorbeigekommen. Wie nett ist das denn bitte? Ich habe zweimal in meinem Leben etwas verloren, einmal als Jugendliche mein Portemonnaie. Dieses wurde von einem kleinen türkischen Jungen gefunden und mit seinem Papa bei der Polizei abgegeben und ich habe alles wieder erhalten. Und eben jetzt den 50-Euro-Schein. Beide Male haben ausländische Mitbewohner dafür gesorgt, dass ich keinen Schaden erlitten habe. Super. PS, Finderlohn habe ich natürlich in beiden Fällen gezahlt. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast-Newsletter. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächsten Monat wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.